Leute, die Europawahlen stehen vor der Tür und das hier ist, herzlich willkommen, meine Art von einem Europa-Spezial. Das Ganze hier ist eine Aufzeichnung von einem Live-Podcast, den ich mit Felix Lobrecht im Admiralspalast in Berlin aufgenommen habe. Ursprünglich wollte ich ein bisschen über Europa reden und dann dachte ich, wir gucken mal, was passiert. Letztendlich aber ging es um viel, viel mehr als um Europa. Wir haben über Krisen gesprochen, über Ohnmacht, über Hoffnung, übers Lachen. Felix hat crazy Takes zum Thema Wölfe und hat 5 schnelle Fragen an mich mitgebracht. Und das Ganze gibt's hier jetzt als Aufzeichnung direkt vor den Europawahlen.
Leute, herzlich willkommen im wunderschönen Admiralspalast zu unserem Live-Podcast. Habt ihr Bock auf die Show? Yes! Dann bitte begrüßt eure Gastgeberin. Sie ist Deutschlands bekannteste Aktivistin, der Albtraum aller Spitzenpolitiker, die Number One Go-To-Adresse für irgendwelche Schwanz-Influencer, die Greenwashing, gute Presse brauchen. Rastet aus für Luisa Neubauer!
Hallo Berlin! Schön, dass ihr da seid. Es ist die richtige Zeit, der richtige Ort. Eine Woche vor den europäischen Wahlen, direkt an der Friedrichstraße, die Rest in Peace Fahrradstraße Berlins. Und das hier ist eine Live-Special-Aufnahme von meinem Podcast. Wir haben heute, ich würde sagen, einen bunten Abend. Es gibt eine Pause in der Mitte und am Ende interaktiv, pädagogisch natürlich, Zeit für Fragen. Und an der Stelle freue ich mich, meinen Gast heute vorzustellen. Er war schon 3-mal in meinem Podcast. Er ist Comedian, er ist Autor, er ist Filmemacher, er ist Podcaster, er ist ein guter Freund von mir. Ein riesen Applaus bitte für Felix Lobrecht.
Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön, Leute. Danke, dass ihr alle da seid. Wie fandst du mein Intro für dich?
Cute.
Oder?
Wie geht's?
Mir geht's eigentlich gut heute. Wie geht's dir? Ja, so läuft das jetzt heute. Luisa stellt mir eine Frage, ich antworte ganz kurz und gebe es dann zurück, bevor ich Shitstorm
kriege. Wir lesen unseren WhatsApp-Verlauf einmal vor.
Ja. Weißt du, wenn ich dich das letzte Mal gesehen, also wir haben heute Morgen zusammen trainiert. Luisa ist stärker als man denkt. Aber weißt du, wo ich dich davor das letzte Mal gesehen habe, wo ich dich eh noch fragen wollte, was zum Geier du da gemacht hast? Und zwar, es war doch letzte Woche diese geisteskrank langweilige 75 Jahre Grundgesetzfeier.
Happy Birthday.
Alles Shoutout. war das langweilig. Und ich habe die Zusammenfassung gesehen in der Tagesshow. Und da waren so Screens zu sehen neben Steinmeier. Weil selbst die Kameraleute dachten, okay, das, was Steinmeier da redet, ist so geisteskrank langweilig. Ich filme den Screen. Und dann haben die wirklich von Steinmeier weggefilmt. Und auf dem Screen warst du zu sehen.
Richtig.
Und ich wollte dich fragen, was du da gemacht hast.
Ich dachte einfach auf so einen Donnerstagmorgen.
Ja, es war auch so richtig früh einfach.
Also was mache ich? Ganz unangenehme Geschichte, ich sag's, wie es ist. Also erstmal Grundgesetz, 75 Jahre, ganz wichtig natürlich. Ne? Und dann planen die ja, was die machen, so eine Feier, und haben sich überlegt, dass sie Leute anfragen, einen Teil aus dem Grundgesetz vorzulesen.
Ach, dafür war das, ey, ich wurde auch angefragt.
Richtig.
Ich hab abgesagt. Ich hab gesagt, gibt's da Geld für? Nein, ja, dann mach ich's nicht. Der bescheuert.
Irgendwo weint gerade das Grundgesetz in sich rein. Ich habe ehrlicherweise auch abgesagt, aber also es ist nicht so geldspezifisch. Aber weil die mich angefragt hatten, ob ich den Artikel vorlesen kann, da geht es um das Recht auf Protest. Alle Menschen haben das Recht, so zu protestieren. Und ich dachte so, ja nett, aber ist ja nicht so. Also Proteste werden kriminalisiert. Ich dachte so, das ist nett, aber jetzt fragt ihr mich, sowas vorzulesen, wohl wissend, dass ich Teil von einer Bewegung bin, die in Deutschland massivst angegriffen wird von der Politik, und habe dann abgesagt. Dann schrieben sie nochmal und dann...
Aber hast du es mit der Begründung abgesagt oder einfach so?
Nee, ich glaube, da habe ich mich, das ist ja irgendeine Agentur, die da beauftragt wird. Ich dachte, dem muss ich jetzt nicht erklären, warum ich das politisch alles sozusagen problematisch finde.
Da muss es ja abkriegen. Also, das ist schon okay.
Das ist so nicht Jonas oder so, das ist eine studentische Hilfskraft, der schreibt einfach E-Mails. Der
Pass mal
total
auf, Jonas,
nervös.
Du Hundesohn.
Also, das dachte ich, nee. Also, ich habe das einfach gemacht und irgendwann schrieb aber das Protokoll, also die Leute, die bei Steini, die... wie wir ihn nennen.
Das ist richtig witzig, dass du Steini sagst einfach.
Ja, die schrieben dann irgendwann so, ja, es wäre irgendwie ein ganz großes Anliegen und irgendwann war der Arbeitsaufwand nicht mehr verhältnismäßig. Irgendwann war klar,
also Absagen war aufwendiger als
okay. Genau. Und dann dachte ich, um alles in der Welt mache ich das. Und dann würde ich sagen, ohne jegliche Bescheidenheit habe ich kurz Deutschland gerettet. Mhm. Niemand hat Danke gesagt, weil was dann passiert ist, ich komme da an zum Innenministerium.
Das denke ich mir auch so oft, aber...
das denkst du dir bestimmt
jeden Tag. Ey, wie oft ich mir schon dachte, ey, Deutschland, Alter. Kann mal jemand Danke sagen?
Ja,
ey, nichts kommt da.
Also auf jeden Fall, ich komme da an, Innenministerium war ich auch noch nie.
Also du kommst an bei dem Dreh, nur
bei
zum
Dreh, ja, bei dem okay. Dreh. Und das ist alles, es ist wahnsinnig aufwendig. Die Zeiten, die Abläufe, wer wo, 15 Leute stehen vorne, holen mich rein, alles hin. Es ist so hochprofessionell, dass ich dachte, ich sollte einen Satz sagen. Ich dachte, kenne ich meinen Text. Ich dachte, oh Gott, ich muss hier delivern. Komm da an und die zeigen mir dann ganz euphorisch, wie sie diesen Film produzieren, wo dann alle, so Giovanni Di Lorenzo, der Chefredakteur von der Zeit, aber auch irgendwie Margot Friedländer und so Leute halt, das vorlesen. Und dann zeigen sie mir, wie das bisher aussieht. Und ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, dass sie dachten, es ist eine gute Idee, so Einblendung zu haben von so Persönlichkeiten auf so einem AfD-blau Hintergrund mit so einer wedelnden Deutschlandfahne an der Seite. Und ich sitz da.
Also das Template, wo eure Gesichter drauf gemacht wurden.
Die hätten die Feier fürs Grundgesetz zu einer AfD-Wahlveranstaltung gemacht. Hätte da nicht Luisa so völlig gestresst. Also ich saß und dachte, Leute, das ist nicht euer Ernst. Was denkt ihr euch? Mit wem muss ich hier reden? Guck 15 Männer an, die alle sagen, ja, ja, sehr aufwendig und so. Und
meine Leute.
Und ich war fertig. Ich dachte, das kann nicht angehen. Ich konnte die auch nicht wieder raus aus dem Ding und habe dann.
Also du musstest denen sagen, Leute, also hat sich mal irgendjemand angeguckt da? Das ist AfD-blau mit der Deutschlandflagge. Merkt hier irgendjemand was?
Ja, da hat sich irgendwer nicht mehr gefühlt. Und dann,
wie war es dann am Ende? Schwarz-Weiß-Rot? Oder?
Nee, es war wirklich... Ich sah auch an dem...
Einfach mal was anbieten. Ja, ich habe noch eine zweite Idee.
Es war cool. Ehrlicherweise, mich hätte gar nichts gewundert. Wirklich nicht.
Ja, die Leute wurden so animiert von so einem Adler da ins Bild geworfen.
Ja... Alles Gute zum 75-Jährigen. Wir haben uns was überlegt.
Nee, aber wie sah es am Ende
also
aus?
Also am Ende, als ich es dann aufgesprochen hatte, in diesem ganzen aufsprechenden Ding haben sie mir nicht gesagt, dass ich wirklich durchaus sah und aussah, als hätte ich gerade entweder so eine Clubnacht hinter mir oder eine Werbung für Gryffindor. Also es war wirklich, es war kein Outfit für so einen Film, egal. Danach haben sie mich eingeladen, zu dem Ding zu kommen, so nachdem ich da mein Häkchen gemacht habe. Und dann, ehrlicherweise... Da stand ja dann Steinmeier, der hat eine Stunde eine Rede gehalten oder es hat sich wie eine Stunde angefühlt. Und
das waren so 8 Minuten eigentlich.
Und wir alle so, Junge, kann der mal zum Punkt kommen? Nein, und das heißt, ehrlicherweise, ich glaube, ich und viele andere da im Publikum waren einfach froh, dass es dann noch drumherum so ein bisschen
Rahmenprogramm
bunter wurde, ja.
Ja, aber jetzt, also wie sah das Video am Ende aus? Was war der Hintergrund?
Naja, sie haben es, irgendwer hat sich da auf jeden Fall reingehängt, weil sie haben das Blau weggemacht. Es war dann ein anderes, ein dunkleres Blau, ein leichtes Deutsch. Dann war nur so ganz leise, dann ging's auch. Mhm. Aber wow, da sind wir ganz haarscharf an einem wirklichen Problem vorbeigeschlittert. Ja, und falls mir doch noch irgendwer noch mal so ganz präsidial Danke sagen würde, ich würde das annehmen. Ja, das kann ich davon berichten. Es war sehr, sehr lustig, weil da war die gesamte Politik, also wirklich alle. Und sie haben auch dann Schröder neben Merkel gesetzt, die beide extrem unzufrieden schienen mit der Sitzordnung. Und dann saßen da aber auch alle Minister. Und das heißt, die kommen ja normalerweise in den Raum und sind die wichtigsten. Ja. Jetzt war ja offensichtlich Olivia Jones die wichtigste Person. Das heißt, die saßen alle so Volker Wissing am Handy, scrollt so rum. Und es war so schön zu sehen, wie humbling dieser Moment sein kann. Ich saß auch vor Scholz. Also die mussten auch die ganze Zeit, mussten die mir und so Dunja Hayali und so auf den Rücken gucken, während wir da so wirklich ganz demonstrativ da vorne saßen. Und ich hatte das Gefühl, da haben wir politisch wirklich viel von mitgenommen von dem Vormittag.
Ja.
Also das, ja.
Okay.
You tried.
Aber wenn du dann bei so einen Veranstaltungen bist, ja, diese ganzen Leute so, mit denen du ja beruflich irgendwie immer nur so quasi im Kontra zu tun hast, wie gehen die in so einer Situation mit dir um? Oder was habt ihr so für einen Umgang, wenn es gerade nicht irgendwie Öffentlichkeit wirksam oder Talkshow oder so ist? Also grüßt man sich, redet man oder wird da einfach nur so... Da wird auch Scholz so weggeghostet, ich weiß es nicht.
Ist eine sehr gute Frage, weil ich habe da wirklich gestanden und war ein bisschen überfordert, weil da sitzen ja Leute, die ich wirklich auch korrekt finde und cool, neben Leute,
von denen
ich...
Sag mal drei, die du cool findest. Drei.
Dunja Hayali habe ich schon genannt, Margot Friedländer war da, die ist ja auch eine stabile, die ist ja auch auf Hochtouren unterwegs die ganze Zeit, die ist, glaube ich, beschäftigter als ich. Und ja, es gibt ja eine Reihe von Leuten aus der Politik, also wirklich aus fast allen demokratischen Parteien, die da als Parlamentarier sitzen, von denen ich überzeugt bin, die machen gute Arbeit.
Du holst ganz schön lang aus für den Dritten.
Und dann, nee, das lasse ich einfach, da kann sich jetzt jeder mal gesehen und gehört fühlen.
Okay.
Ganz liebe Grüße, ich sehe dich. Naja, und daneben sitzen aber Leute, von denen ich mich ja frage, warum die noch im Job sind, also Volker Wissing.
Ja.
Und da habe ich große Fragen. Und es gab einen Moment, normalerweise denke ich, bei solchen Veranstaltungen schüttelt man allen die Hände, muss man sich nicht so ein Thema draus machen. Die einzige Person wirklich da, wusste ich nicht, wie ich weitermachen soll, ist Friedrich Merz. Wo ich in letzter Zeit dachte, nee, da kann ich nicht mal jetzt einfach hingehen und sagen, ne, was geht bei dir? Willst du nochmal irgendwie so tun, als gäbe es die Klimakrise nicht? Willst du nochmal irgendwie rechtspopulistisch ausholen? Wonach fühlst du dich heute? Also darauf hatte ich dann keine Lust. Und habe ihm meinen Rücken gezeigt. Jawohl, richtig gegeben habe ich es ihm.
Vielleicht ganz kurz hier so ein bisschen zur Struktur dieser Veranstaltung. Ah, ja. Also Luisa ist ja ihr Podcast so, deswegen hat sie hier quasi so ein paar größere Themenblöcke sich überlegt. Und ich habe mir, einfach damit ich hier irgendeinen Beitrag leiste, habe mir überlegt, weil Luisa in der Öffentlichkeit meistens in meinen, also wenn ich dich, wir kennen uns ja. Ja genau, also guck mal. Wir kennen uns ja. Und ich finde, dass wenn man dich nur aus der Öffentlichkeit kennt, dann hat man ein ziemlich falsches Bild von dir. Deshalb habe ich so ein paar Fragen. Ich habe hier 5 schnelle Fragen an Luisa Neubauer mitgebracht. Ja.
Das ist der Horror von allen Leuten, die seit 5 Jahren darauf hinarbeiten, dass ich Shitstorms aus dem Weg gehe. Aber ja, yeah. Yay.
Weil ich glaube, die Leute müssen dich auch mal als... Also in meiner Wahrnehmung wirst du halt in der Öffentlichkeit einfach nur als Funktion gesehen. Also ich glaube, ja, also wisst ihr, wie ich meine? Ich glaube, irgendwie, du bist irgendwie so kaum noch Mensch. Du bist ja auch eine junge Frau, sondern du bist wirklich einfach so eine Funktion. Du bist so das schlechte Gewissen von Deutschland irgendwie so. Naja, ist doch
aber
so.
Aber das nehme ich.
Ja, naja, das meine ich ja. Und ich finde, da ist ja noch mehr.
Ja.
Und deshalb habe ich 5 schnelle Fragen mitgebracht. Wollen wir vielleicht mal mit einer so easygoing-mäßig anfangen? Okay, guck mal. Ja, also, wir haben im Podcast, in meinem Podcast, der deutlich mehr gehört wird als dieser.
Und da würde ich sagen, wir fangen ja alle mal an, ne?
Ja. Das hat sich irgendwann mal so entwickelt. Wir nennen das Duschschreimomente, okay? Und ein Duschschreimoment ist, wenn man irgendwie so irgendwann so eine komische Situation hatte, so, und dann fällt die einem meistens beim Duschen, fällt einem so eine Situation ein, wo man sich so ganz merkwürdig verhalten hat, wo es einem dann so peinlich ist, dass man so unter der Dusche einmal so für sich selber so, was habe ich getan? So, es ist so ein peinlicher Moment. Und da wäre die Frage, was war so dein letzter Duschschrei-Moment? Oh ja. Kannst du dir schon was drunter vorstellen oder soll ich ein Beispiel geben?
Nee, ich kriege, glaube ich, hin.
Okay.
Ich denke gerade an mein Leben.
Ja. Yeah. Je näher dran, desto besser.
Gestern.
So.
Also, ich fahre extrem viel Bahn und sehr, also wirklich extensiv viel. Genau.
Fahren wir nicht alle viel Bahn?
Es ist so, dass mein Terminkalender und der Terminkalender der Deutschen Bahn oft Missverständnisse miteinander haben und das sorgt für extrem viel Stress bei sehr vielen Leuten, weil dann bin ich bei Terminen und bei Veranstaltungen und wir wissen, der Zug kommt 5 Minuten vor der Veranstaltung. Das ist alles eigentlich ein Horror und jeden Tag sozusagen trickst sich die Bahn und mein Terminkalender so gegeneinander eigentlich ein bisschen aus. Das heißt aber auch, ich muss wahnsinnig effizient Bahn fahren, also wie sich das so ein Liberaler vorstellt, hochproduktives Bahnfahren. Und ich flitze von Zug zu Zug.
Dann sitzt du so richtig.
Der Rücken ist gerade. Das heißt, ich nehme Verbindungen, die nicht vorgesehen sind. Long story short, ich muss vordrängeln.
Der Zug fährt ein, ich weiß, ich muss ganz nach vorne, weil es ist so ein Endbahnhof und da muss ich rüberflitzen. Es sind eigentlich minus 2 Minuten Umsteigezeit, aber ich renne durch und es gibt dann Momente,
wo man auch mal eine Oma mit ihrem Koffer wegtritt.
Ja, und vor allem, mein Endgegner, kleine Kinder, die sind immer im Weg. So eine Klimaaktivistin, die kleine Kinder auf dem Bahnsteig, ne, das passt gar nicht. Und ich habe natürlich eine Cap auf und ich habe irgendwie so Kopfhörer, ich bin wahrscheinlich noch im Zoom-Call oder sowas und ich renne da längs, ich habe meine Sachen und irgendwie unter dem Arm noch einen Laptop und vergesse dann halt, also dann laufe ich da längs und es passiert mir, gestern ist mir wieder passiert, ich bin dann auch in so einem Marathon-Modus, ich gucke nicht nach rechts und links und gestern stehe ich da am Bahngleis scharf um die Kurve, stellt sich jemand mir in den Weg. Ich denke so, Bro, du bist nicht vorgesehen, ihr habt eine Route hier. Guckt mich an. Ich denke so, oh nee, habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Das ist irgendwie so, ich bin Riesenfan. Ich so. Und das passiert mir. Und ich stehe da und denke so, ich habe dich gerade fast aus dem Weg geboxt. Aber ganz schön dich kennenzulernen, Tobias. Und dann ist Tobias ist natürlich, das verstehe ich auch, das ist ein großer Moment. Und ich bin dann auch so, ich finde es auch toll und so, Tobias sieht mich da am Bahnsteig, das, ne? Und dann können wir ein kleines Foto machen und in meinem Kopf, ne, geht alles los. Und könntest du nachher, ich habe noch einen Kumpel und wer könnte das Telefon in mir, mein Gesicht fällt runter. Ich denke an den Zug, ich denke an meinen Terminkalender. Und es passiert regelmäßig, ja. Dass Tobias extrem traurig nach Hause geht.
Da bist du einfach weitergerannt?
Ja. Dann habe ich gesagt, Tobias, gib mal dein Telefon, ich mach das. Habe ein Selfie gemacht, zweimal, hätte beide mal die Augen zu, das Handy gegeben, weitergerannt. Ja, das sind schlechte Laune in der Öffentlichkeit bei mir, nicht vorgesehen. Das war mein letzter, den ich im Angebot habe.
Ja, das ist gut.
Willst du noch einen?
Jetzt? Ich hab einen schnellen.
Okay.
Aber eigentlich würde mich viel mehr interessieren, wenn du sagst, dass du so viel Bahn fährst und du schaffst ja deine Termine irgendwie trotzdem mit der Bahn. Weil ich probiere ja Bahnfahren weitestgehend aus dem Weg zu gehen, for obvious reasons.
Habe ich Gefühle zu,
ja. Ja. Aber gibt es so griffige Tipps, wie man Bahnfahren gestalten kann, sodass man tatsächlich ungefähr in dem Zeitraum, wann man da sein muss, auch da ist, wo man hin wollte? Also weißt du, wie ich meine? Also ich meine es wirklich ernst.
Das ist eine sehr gute Frage.
Also weil du meintest, ja. Du hast so irgendwelche Shortcuts, nimmst Verbindungen, die nicht vorgesehen sind. Also gibt's da hast du so einen griffigen oder ein, zwei griffige Tipps, wie man Bahnfahren besser macht, wenn die Bahn das schon nicht selber besser macht?
Über Göttingen fahren. Das ist wirklich ein Hack. Göttingen ist einer der bestangebundensten Bahnhöfe in Deutschland. Und wenn deine Bahn über Göttingen fährt, hast du gute Chance, dass eine andere auch noch in die Richtung geht, in die du fährst. Und ansonsten einfach die Sache mit dem Pünktlichsein aufgeben. Hat für mich total gut funktioniert. Und dann, okay. So, dann bist du auch viel entspannter mit Tobias cool. Am Bahnsteig. Okay, Felix, wir haben ja auch Sachen zu besprechen. Wir können ja nicht den ganzen Abend so rumreden.
Nee.
Also Europa. Genau. Ich habe mir Folgendes überlegt. Es ist eine Woche bis zu den europäischen Wahlen. Die sind am 9. Juni. Und ich bin die letzten 3 Monate, 4 Monate extrem viel damit beschäftigt gewesen, mit diesen Wahlen und mit der Frage, wofür wählt man und wogegen wählt man und wie bringt man Menschen zu dieser Wahl. Und ich würde wahnsinnig gerne von dir mal hören, wie nimmst du den Wahlkampf bisher wahr? Mhm. Fangen wir mal damit an. Wie geht's dir in diesem Europawahlkampf? Also, ja, du guckst ja Talkshows, ja. Du hast ja auch Gefühle dazu.
Also, guck mal, ich finde erstmal die Wahlplakate dieses Jahr noch schlechter als sonst.
Gib mir deine Highlights und Lowlights.
Ja, also ich habe wirklich noch kein einziges Plakat gesehen, wo ich mir dachte, das macht irgendwas mit mir. Das ist übrigens eine komische Situation für mich, weil ich bin das total gewöhnt, wenn ich auf der Bühne bin, dass ich probiere, lustig zu sein. Ich kann aber nicht die ganze Zeit probieren, lustig zu sein, wenn wir irgendwas Inhaltliches besprechen sollen. Okay, ich sag das nur mir selber gerade, weil sonst fühle ich mich so, als wenn die Show bombt, wenn ihr nicht lacht, aber ich will gar nichts Witziges sagen. Okay, also.
Danke euch für die Mitarbeit.
Ja. Nee, also, ich habe den Wahlkampf ehrlich gesagt gar nicht so viel verfolgt. Die Wahlplakate fallen mir einfach nur auf, die Inhalte sind so langweilig, dass ich immer nur aufs Oberflächliche gucke. Also wer hat irgendwie so auffallend wenig Oberlippe? Also weißt du, so eine Sachen fallen mir dann auf, weil der Slogan so langweilig ist oder weil das alles so Quatsch ist. Was mir aufgefallen ist, was mir vorher in Berlin zumindest vorher, glaube ich, nicht so war, dass AfD-Plakate nicht mehr so hoch hängen wie früher. Also die trauen sich niedriger zu hängen und die bleiben auch mehr hängen als früher. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. In meinem Heimatbezirk in Neukölln habe ich wirklich an so Spots irgendwie so fette AfD-Plakate gesehen, wo ich mir dachte, so krass, dass das noch da ist. Also entweder gehen die wirklich konsequent jede Nacht nachkleben oder die werden nicht mehr so viel abgerissen. Das ist mir aufgefallen. Aber ansonsten finde ich irgendwie, was so, sagen wir mal, medial und so passiert zu dem Europawahlkampf, finde ich schon sehr bezeichnend, dass es irgendwie gar nicht irgendwie darum geht, was man wählen sollte, damit XYZ besser wird, sondern das einzige Argument, wo man sich so drauf einigt, warum man wählen sollte, ist einfach nur, damit rechts nicht stärker wird. Und das ist ja an sich okay so, aber das ist ja auch ein Armutszeugnis dafür, wie Politik läuft und wie Politik wahrgenommen wird, wenn der einzige Grund, wählen zu gehen, sein soll, irgendetwas zu verhindern. Also weißt du, wie ich meine?
Voll. Ja, ich glaube, das ist ein wahnsinnig guter Punkt.
Also ich kann dir wirklich nicht sagen, also mir kommt es auch so vor, als wenn so die großen Parteien irgendwie auch gar nicht sich so richtig bemühen zu sagen, was sie in Europa eigentlich machen wollen, sondern dass die einfach nur dieses wählt besser uns als die AfD-Ding einfach nur so reiten und dass die so einfach probieren, so den Proporz, den die quasi gerade im Land haben, einfach irgendwie nach Europa rüber zu retten, so mäßig. Also so kommt mir das vor. Ich weiß, ich sehe nicht so aus, aber ich guck wirklich viele Talkshows, ich lese viele Interviews und alles Mögliche, aber ich kann dir wirklich nicht sagen, was der SPD irgendwie gerade wichtig ist im Wahlkampf. Bei den Grünen kann man sich so ungefähr denken, aber was bei CDU, Linke, ich kann dir wirklich nicht sagen, was so deren Top 3 Themen oder Takes sind oder sowas. Ich weiß es wirklich nicht. Und ich habe das eigentlich einigermaßen verfolgt so. Also das ist kein gutes Zeichen, weil ich interessiere mich ja schon und weiß es nicht. Und Leute, die sich nicht interessieren, die also es ist ja unmöglich, dass sie das wissen dann.
Ja, voll. Also ich finde es auch interessant, weil wir vor 5 Jahren haben wir...
Und auch ganz kurz, sorry, ich unterbreche. Auch euer ganzes Ding, also euer aktivistisches Ding, euer Winkel ist ja auch komplett nur, das mit den Zahnbürsten finde ich ein bisschen cringe, andere Sache, aber geht wählen, sonst wird's braun so. Also das ist ja auch euer Winkel, was ja auch okay ist, aber ja. Das kann ja wirklich nicht alles sein, Alter.
Also es ist super schwer, weil wir vor 5 Jahren haben wir ja große Fridays for Future Strikes gemacht. Und wir hatten die Europawahl gar nicht so richtig auf dem Schirm, aber die Ausgangslage war gar nicht so unähnlich. Damals stand die AfD so bei zwischen 14% und 18%, also die stand nicht im Januar wie jetzt diesen Januar bei über 20%, aber es war auch offensichtlich eine rechtspopulistische Gefahr da. Und uns haben auch alle gesagt, ja, wir machen jetzt nur Wahlkampf gegen rechts, gegen rechts, gegen rechts. Und wir haben vor 5 Jahren gesagt als Bewegung, Leute, es geht doch auch um was, wir müssen doch irgendwie über die Sachen sprechen, die sonst irgendwie uns bedrohen. Es ist eben nicht nur rechts, es ist eben auch die Klimakrise. Und wir haben uns total darüber hinweggesetzt. Wir waren ja auch irgendwie neu, wir wussten auch nicht so richtig, wo oben und unten ist. Und das war gut, weil wir haben einfach Klimastreik gemacht und Klima wurde zum wahlentscheidenden Thema. Es gab de facto nicht so das rechte Problem bei den Wahlergebnissen, weil Leute viel mehr auf die Straße gegangen sind, viel mehr gewählt haben. Und jetzt in dieser Wahl haben wir auch für uns gemerkt, wollten wir ganz bewusst, wir haben auch Klimastreik gemacht und sehr viel probiert, die Klimakrise in diesen Wahlkampf reinzubringen. Aber es war so hart, dieses Jahr an einer sozusagen Medienwand vorbeizukommen, an einer Öffentlichkeit.
Um überhaupt ein Thema setzen zu können.
Ja, weil dieser Fokus auf, aber da ist die AfD so viel verschränkt und das ist so schwierig, weil ich ja auch finde, um Gottes Willen reden wir darüber, was Rechtspopulisten, Rechtsradikale für eine Gefahr sind, für uns alle und für unsere Demokratie. Aber es reduziert die ganzen anderen Dinge eben auch und es reduziert auch Wählerinnen und Wähler. Ich finde auch viele von den Kampagnen so, haben überhaupt keine Erwartung mehr an die Menschen. Da wird dann gesagt, bitte, wenn es okay wäre für dich, vielleicht magst du an diesem einen Sonntag, könntest du da einmal aufstehen, Kreuz machen und vielleicht nicht für Nazi. Das ist so der Anspruch an Menschen, statt zu sagen, ey, geh raus, tu was, zeig Haltung, bitte um alles in der Welt. Hier sind 30 verschiedene Sachen, für die es sich lohnt gerade, einzustehen, die nicht nur die Verhinderung von Rechtsradikalen sind. Mhm. Und das verstärkt sich dann auch so, diese Loops, indem man immer mehr ausschließlich auf den rechten Rand praktisch guckt und den Blick für so viele andere Sachen verliert.
Auf jeden Fall. Eine Sache ganz kurz, falls Leute hier sind, die meinen Podcast schon lange hören, ich habe tatsächlich vor 5 Jahren als die letzte Europawahl war, hatte ich mit Tommy mal irgendwie, sind wir irgendwie drauf gekommen, wann wir das letzte Mal so richtig grundlegend unsere Meinung geändert haben. Und da habe ich als ein Beispiel für eine Sache, wo ich das letzte Mal grundlegend meine Meinung geändert habe, habe ich tatsächlich Demonstration gesagt. Und zwar, weil ihr damals durch Demonstrationen das geschafft habt, den komplett, also genau wie du es gesagt hast, einfach Klimawandel zu oder eure Klimathemen zum wahlentscheidenden Thema bei der Europawahl zu machen. Also das ist mir nur gerade eingefallen, wollte ich nur kurz erzählen. Bei dem anderen würde mich nur ganz kurz interessieren, vielleicht können wir ja mal so minimal so ein bisschen Saallicht reinschieben. Weil mich würde mal interessieren, vielleicht könnt ihr euch einfach nur mal so kurz melden, nur für so ein Stimmungsbild. Wer von euch das Gefühl hat, irgendwie zu wissen, worum es bei der Wahl geht, außer darum, rechts zu verhindern? Also wisst ihr, was ich meine? Also wer hat so einen Überblick, so meint, so einen Überblick über die Themen zu haben von so den wichtigsten Parteien und Akteuren, einfach mal melden.
Tschüss. Ich wollte gerade sagen, wir machen danach machen wir keine Einzelinterviews, also ihr könnt euch melden. Ah, Sabine, alles klar, zähl doch nochmal mehr. Nee,
Okay, also da wirklich vier. Es sind wirklich vier.
Und das ist halt hart, weil das ist ja.
Okay, das reicht schon, danke.
Danke, wir haben alles gesehen. Nein, aber das ist ja.
Ich glaube, wir erwarten genau richtig viel.
Nein, aber das ist natürlich ein Problem. Was ist denn, hast du einen Wahl-O-Maten gemacht?
Diese Wahl tatsächlich noch nicht, nee.
Weil ich habe das gestern gemacht und ich unterschätze das immer einerseits, dass
bei mir
ja
kommen
für viele
immer
Leute
so Random-Parteien raus.
Die Veganer-Partei sehe ich ja bei dir ganz oben, ne?
Ja, also wirklich sowas, so die Tierschutzpartei oder so irgendwelche so.
Aber ich habe bei dem Wahl-O-Maten gedacht jetzt, als ich den
gemacht
habe.
Was kam bei dir raus? Kam bei dir klischeemäßig grün raus?
Bei mir ganz oben Tierschutzpartei.
Ja.
Ich kannte die Partei überhaupt nicht. Und ich habe aber, als man diese Fragen durchgeklickt hat, ich war das auch für mich, und ich meine, ich mache ja jeden Tag Politik, war das das erste Mal, dass ich dachte, ah ja, okay, das sind die ganzen Themen, die noch so irgendwie da drin stehen, europäische Steuern, da ging es irgendwie um Wölfe und diese ganzen Geschichten, wo ich dachte, ah ja, Mensch.
Ja, übrigens einen richtig unerwartet harschen Take zu Wölfen.
Du?
Ja, den kann ich gleich mal sagen.
Du hast jetzt, the floor is yours?
Ja, die sollen sich mal alle ficken und die Wölfe in Ruhe lassen. Ja, wirklich, ey, es wird gerade so richtig diskutiert, dass Wölfe die ganze Zeit jetzt irgendwie wieder entnommen, wird's ja immer gesagt, entnommen werden dürfen, weil irgendwelche Leute da...
Ja, es war auch eine Frage im Wahl-O-Maten.
Ja, genau, weil einfach da irgendwelche Leute sich so im Wolfsgebiet mit ihren Schafs- und sonst was Farmen ausbreiten und sich dann wundern so, oh, hier sind ja Wölfe. Ich denke, ja, das ist ein Wald, du bist irgendwo in Polen, natürlich sind hier Wölfe. Was dachtest du, was hier ist? Und ich finde nicht, dass man einfach diese Wölfe so abknallen kann. Dann sollen die sich da höhere Zäune bauen oder sollen sich irgendwelche Hütehunde holen, aber doch nicht irgendwie so Wölfe erschießen. Weil wenn man Wölfe erschießt, dann hat man nämlich das Problem, dass man auf einmal richtig aktiv in diesen Waldkreislauf eingreifen muss, weil Wölfe sorgen voll dafür, dass es nicht zu viel so Rotwild gibt. Ja, und wenn das Rotwild sich einfach so unverhindert vermehren kann, dann fressen die so Stecklinge von so frischen neuen Bäumen auf und knabbern die Rinde ab und dann stirbt der Wald ab und dann brauchen wir auf einmal Jäger, die diese Rehe erschießen. Also, und alles nur, weil wir keine Zäune bauen wollen, sondern lieber die Wölfe erschießen wollen. Ihr denkt, hier piept's doch wohl da oben, ey. Also ich bin absolut...
Wow, du hast darüber nachgedacht.
Ja, ich bin absolut dagegen, einfach diese Wölfe zu erschießen. Und dann sind da immer irgendwelche so Schäfer so, ja, mein Schaf hat mich hier gerissen. Ja, dann bau dir einen Zaun, Alter. Dann kauf dir halt kein Schaf. Dann kauf dir halt kein Schaf. Oder kauf dir weiß ich nicht, ey. Lass dir was einfallen, Ingo. So, ja, mein Take.
Die Schutzpartei bekommt Schnappatmung. Noch nie wurde so ein Plädoyer auf so einer Bühne für diese Partei gehalten. Ja. Also, da hast du auch eine Meinung zu Wählen ab 16?
Wählen ab 16 finde ich, glaube ich, gut. Ich glaube realistischerweise, dass ich als 16-Jähriger nicht wählen gegangen wäre, auf jeden Fall. Also eigentlich, ich weiß es, ich wäre auf gar keinen Fall wählen gegangen.
Warum nicht?
Hätte mich nie interessiert. Also, es hätte mich wirklich nicht interessiert. Also, es ist ja ein bisschen so wie das, was ich vorhin meinte. So. Also ich weiß ja nicht mal jetzt, wo ich irgendwie mittlerweile 35 bin und mich sogar für die Sachen interessiere. Ich weiß ja nicht mal jetzt, worum es geht. Und so als 16-Jähriger hätte ich so gedacht, so... Was? Nee, geht nicht wählen. Nee, das interessiert mich nicht. Hätte ich nicht gemacht. Du hast doch meinen Film, du hast ja Sonne und Beton gesehen, meinen Film.
Ja.
Ich habe einen Film gemacht, der Sonne und Beton. Und das ist jetzt nicht meine Biografie, aber es ist schon sehr inspired von meinem Leben. Und ich glaube, wenn man sich so in diesen Film rein, also auch wenn ich diesen Film gucke, dann denke ich mir so, ja krass, also an welchem Zeitpunkt da hätte ich mich für irgendwas interessieren sollen, was irgendwie über meine U-Bahn-Station hinausgeht. So. Also da, die Sachen interessieren mich nicht.
Ja, aber das Gemeine ist ja, also ich finde das Wählen ab 16 insofern interessant, als dass man weiß, wenn Leute mit 16 schon wählen können, dann muss ja logischerweise in der Schule politische Bildung stattfinden, damit die wissen, was mache ich da, wohin geht's. Und das kann total egalisierend sein, dass Leute, die sonst auch nicht so viel in ihrem Leben politische Inhalte haben, dann da abgeholt werden, wenn das passiert. Also in dem Sinne, ich hoffe, dass es einen guten Effekt gibt und dass dann Bundestagswahl. Bei der Bundestagswahl ist halt immer noch ab 18, aber
bei Landtagswahlen ist doch schon ab 16, oder?
Ja, teilweise zumindest.
Ja, oder in Berlin darf man doch auch.
In Berlin ging das jetzt das letzte Mal, aber das war jetzt ja zusammen mit der Bundestagswahl. Und ich glaube aber, das Gemeine ist, wenn das nicht passiert, also wenn man nicht auch schulisch umschaltet und überlegt, wie kriegt man die Inhalte in die Schulen rein, dann ist halt die Gefahr so groß, dass Leute, die bei ihrer ersten Wahl nicht wählen gehen, dann nie wieder wählen gehen. Dann sind sie in das Nichtwählerspektrum verloren.
Wann geht man als Nicht-Gymnasiast von der Schule ab? Da ist man so 15, 16, oder? So 10. Klasse?
Ja, mit 16 ungefähr. Ja. Und das ist halt voll, also es ist voll das Ding, dass ich das Gefühl habe, man kann das, es ist kein Selbstläufer, dass es funktioniert, aber wenn es funktionieren würde, könnte das mega den Demokratieeffekt haben, dass man schon in dem Alter, man ist ja die ganze Zeit du bist ja die ganze Zeit in Politik konfrontiert in deinem Alltag, du bist ein Objekt in der Politik praktisch und die meisten Menschen oder viele Menschen wissen es halt nicht, haben das Gefühl, es geht mich nichts an.
Na klar, es macht also einfach dadurch, dass jüngere Leute wählen dürfen, müssen sich auf einmal Politiker auch für sie interessieren, weil deren Stimmen ja irgendwie potenziell was wert sein können. Also allein der Effekt ist auf jeden Fall schon eine Menge wert. Was ich dann aber richtig crazy finde, Alter, ich habe mich auch richtig in Rage geredet bei Instagram neulich. Und zwar habe ich neulich Lanz geguckt, okay?
Und das kenne ich das.
Ja, ich auch. Und bei Lanz waren so, ich weiß nicht, wie so eine Spezialfolge war, da waren so die Vorsitzenden der Jugendorganisationen der großen Parteien. Also von der CDU, von der SPD, von der FDP und von den Grünen. So vier junge Leute. Beziehungsweise der CDU hat sich ein bisschen blamiert, weil der so auffallend älter war als die anderen. Aber der war einfach so 36. Bro, was machst du hier, Alter? Egal. Jedenfalls, so, der war so 36. Aber die anderen, die waren wirklich alle, ich würde die so schätzen, auf Anfang, Mitte 20 höchstens, ja. Und dann sitzen die da und vertreten quasi so die Jugendorganisation der Parteien und wollen auch so für junge Leute stehen und sprechen und wahrscheinlich auch im Hinblick auf, dass jetzt auch jüngere Leute irgendwie wählen dürfen bei der Europawahl. Und ich fand es dann wirklich so, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber ich fand das Wahnsinn, das zu sehen, wie diese jungen Leute da sitzen und wirklich sowohl inhaltlich als auch habituell als auch sprachlich wirklich exakt dieselbe Kacke da performen wie diese ganzen alten Ü50 Berufspolitiker. Also es war wirklich Wahnsinn zu sitzen, wie da wirklich so irgendwelche so irgendein 22-jähriger Typ einfach so da sitzt. Und dann, ja, schön, dass Sie sagen, Herr Lanz, also bezüglich der, hey, was für bezüglich, Alter, wie sitzt du denn da, Alter? Was ist denn mit dir? Und weil ich dachte mir so, ey, eure Superpower als junge Leute ist, dass ihr Inhalte, die junge Leute per se vielleicht erstmal nicht interessieren, vielleicht so erklären und rüberbringen könnt, dass sie junge Leute erreichen, die irgendwelche Friedrich Merzes dieser Welt eben nicht erreichen. Und anstatt die zu nutzen und euch die zu targeten, quatscht ihr irgendwie so altersmäßig nach oben, um irgendwelchen Berufspolitikern zu beeindrucken oder irgendwelchen Erwachsenen zu zeigen, wie toll ihr euch schon ausdrücken könnt in dem Alter. Und also das war wirklich crazy zu sehen, wie da einfach diese vier jungen Leute sitzen und wirklich die haben so geredet, als wenn die egal wann du einschaltest, dass du innerhalb von 4 Sekunden mitbekommst, dass die Person auf dem Gymnasium war. Also so haben die geredet. Also das war wirklich Wahnsinn zu sehen. Ich habe dann einfach so bei Instagram mich so ein bisschen in Rage geredet und habe denen dann so Sachen angedichtet. Sowas wie die haben alle zu Ostern mal ein Fahrrad geschenkt bekommen. So, oder die waren alle schon mal am Cape Canaveral. So eine Sachen, ja? Und dann
sich bei dir gemeldet?
Ja, nämlich. Nein. Zwei von denen haben mir nämlich geschrieben,
das
mit dem Fahrrad stimmt. Haben mir zwei, ich hab Screenshots.
Nein! Nein!
2 von 4. Und die anderen beiden haben es wahrscheinlich einfach nicht mitbekommen.
ey, aber das war wirklich, und dann habe ich so ein bisschen mit denen hin und her geschrieben und dann, die wollen sich ja dann immer gleich treffen und darüber debattieren. Ich will nicht debattieren. Mann, red ordentlich, Alter, ist mit dir. So, also ich verstehe das nicht. Oder ich war neulich bei Anne Will im Podcast, warum auch immer sie mich eingeladen hat. Und da habe ich irgendwas geschwafelt über Armut. So. Man kennt's. Und der Anne Will Podcast ist so aufgebaut, dass immer, es gibt einen Talkgast quasi, mit dem man über irgendein Thema redet. Aber es gibt auch immer ein Experteninterview, was Anne Will führt, was man irgendwie als Sonderfolge hören kann, aber auf das sich auch in dem Talk mit dem Gast immer wieder bezogen wird, okay? Und für das Thema Armut, Chancengleichheit, Klassismus, was auch immer, wurde die irgendwas Ministerin aus Schleswig-Holstein, Aminata Touré, interviewt. Und die ist irgendwie anscheinend auch im Block aufgewachsen und bla bla bla, Armutserfahrung und so. Und die ist jünger als ich, die ist so Anfang 30, würde ich schätzen, ja? Und bekleidet jetzt irgendwie so ein Landesministerium. Also wirklich eine krasse Karriere so hingelegt anscheinend. Und dann reden die da in einem Interview und dann diese Aminata redet auch die ganze Zeit in diesem Duktus und in diesem Wording und in diesen Codes, die einfach, wo ich mir denke, ey, ist ja schön, dass du aus dem Block kommst und diese Leute repräsentieren willst, aber keiner aus deinem alten Block versteht dich, wenn du so redest. Weil die einfach, die geben alles weg, womit sie so Leute erreichen könnten, einfach nur, weil sie sich diesem komischen Spiel so sehr anpassen. Sowohl diese jungen Leute als auch Aminata, die anscheinend irgendwie so Block ab. Ich finde das alles ganz, ganz traurig, ey.
Hast du ein Beispiel, wo es anders lief?
Nee. Ehrlich gesagt
also
nicht.
Also, wo.
Also, die sollen ja jetzt nicht so da sitzen, so, yo, Politik ist voll cringe, oder? Aber die können ja einfach so normal reden. Also man muss ja,
du alter Zerstörer, daran denke ich gerade. Ich
ja,
muss
genau.
Ein ganz bisschen. Ja.
Wieso, du alter Zerstörer? Ich gebe es zu, ich finde Philipp Amthor übertrieben witzig. Ich weiß nicht, wie viel davon er plant, aber ich feiere den Typ.
Was ich verstehe bei diesem ganzen Politik-Sprech,
ja.
Also A, 100%. Und ich glaube, es ist ein Riesenproblem, dass wer schon mal auf TikTok war hier, wir haben so eine Kampagne gestartet, Hashtag Reclaim TikTok, wo wir probiert haben, gute demokratische Inhalte auf TikTok zu bringen, die lustig sind und was auch immer oder ansprechend. Weil wer das wahnsinnig gut macht, ist die AfD, die das ganz schnell gecheckt hat. Die nämlich, das ist halt Populismus, die machen sich's leicht und so, aber die haben das sprachlich ganz schnell gecheckt, yeah. Dass wenn man die Sprache anders macht, wie Leute adressiert werden, kann man wahnsinnig weit kommen. Und da, glaube ich, müssen alle wahnsinnig viel aufholen und sich auch ein bisschen befragen, für wen sprechen wir denn hier? Und wollen wir eigentlich immer nur unsere Ministerkollegen beeindrucken mit dem, was wir hier sagen oder die Leute erreichen? Aber was ich natürlich nachvollziehen kann, ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, ich sitze bei Lanz, sitze dann auf der anderen Seite vom Fernsehen und manchmal und sitze da und sage nur einen Satz, der nicht druckreif ist. Mhm. Und es fliegt mir Jahre um die Ohren. Also ich saß da vor, weiß nicht, 4 Jahren mittlerweile und wurde gefragt, ja, Frau Neubauer hier, wir haben ja irgendwie eine Demokratie, muss ja geschützt werden, das Klima muss geschützt werden. Wenn Sie sich da jetzt entscheiden müssten, Klima oder Demokratie, was würden Sie wählen? Ich habe das gar nicht ernst genommen, weil ich die Frage so bescheuert fand und dachte, was denn das für eine... Also super, wir verteidigen die Demokratie, aber wir haben keine Lebensgrundlagen, auf der diese Demokratie sein könnte oder so. Also ich fand das so absurd, diese Überlegung, dass man auf einem zerstörten Planeten sowas wie eine intakte Demokratie haben kann oder dass wir Klimaziele erreichen können, wenn es die demokratische Grundordnung nicht mehr gibt. Also hier offensichtlich hängt das ja zusammen, fand ich. Und saß da also so ein bisschen verständnislos bei Markus Lanz und sag so, hä, das stellt sich doch gar nicht, diese Frage. Dieser Clip hat das Internet so weit, also es war nur diese, wollen Sie sich zwischen Demokratie und Klima entscheiden? Und dann wurde ein Clip draus gemacht, wie ich sage, diese Frage stellt sich nicht. Weil ich halt nicht gesagt habe, ah, Herr Lanz, das ist ja eine interessante Frage. Also da fangen wir vielleicht mal von vorne an und da könnten wir noch einmal überlegen, wie war das in 1980? Sondern ich habe einfach gesagt, nee, das ist doch Quatsch. So, 3 Jahre später soll ich in Crailsheim, tolle Stadt, einen Preis bekommen. Ein Preis der Stadt und das ist auch der Geburtsort von Hans Scholl, ist wahnsinnig aufgeladen. Und wegen diesem Ausschnitt auf Twitter brannte diese Stadt gefühlt. Der Landtagsabgeordnete FDP schaltet sich ein, es werden Leserbriefe gegeneinander geschrieben, der Bürgermeister musste durch die Stadt wandern und mit den Leuten reden. Es war völlig unklar, weil dieser eine Moment, wo ich einmal nicht irgendwie geliefert habe, sodass man das sozusagen wie so einen kleinen Schulaufsatz irgendwo hindrucken kann, Leute völlig verrückt macht. Und ich glaube, wenn man diese Erfahrung so ein paar Mal gemacht hat, dann will man sich das nicht mehr geben und dann sitzt man da halt und spricht wie aus dem Lehrbuch. Aber ob das jetzt unsere Politik bereichert, weiß ich nicht.
Kann ich verstehen. Also ich kann es verstehen, dass es unangenehm ist, ja. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass es so ein Entweder-Oder ist. Also entweder man redet irgendwie wie so ein Politikroboter oder man redet wie ein, in meinen Augen, normaler Mensch und kriegt dafür nur Ärger. Also ich glaube, es gibt auf dem Weg dazwischen auch noch Schattierung. Also man kann weniger wie ein Roboter reden.
Ja,
so,
aber vielleicht könnte man auch vom Publikum her denken, ich glaube, vielleicht müssten wir uns auch überlegen, können wir großzügiger miteinander sein.
Das sowieso,
sein, ne?
Aber ich glaube trotzdem, dass dann kriegt man vielleicht irgendwie das von irgendwelchen elitären Journalisten um die Ohren gepfeffert, dass man da irgendwie YOLO gesagt hat. Aber ich glaube trotzdem, dass man damit mehr Leute erreicht. Dann ist einfach die Frage so, ja, worum geht's denn? Also geht's darum, dass Journalisten irgendwie mich gut finden oder geht's darum, dass ich die Leute erreiche, die ich erreichen möchte? Und dann ist das vielleicht einfach ein Tod, den man sterben muss, so. Also ich muss mir auch ganz oft irgendwie so, also dafür, dass ich die Leute erreiche, die ich erreichen will und die mich dann mögen, mögen mich auch extrem viele Leute nicht. Ich meine, es ist ja bei dir genauso. So, also das ist ja einfach so ein bisschen der Preis, den man bezahlt. Wenn man in der Öffentlichkeit steht, dann finden einen Leute scheiße. So, das ist einfach leider so. Und dass es durchs Internet alles immer lauter und blablabla wird. Und ich meine, gut, Kreilsheim, so okay, dann würde ich...
Ja, aber die Stadt in Ehren, ich stehe da auch im kleinen Rathausbuch, aber es ist ja nur sozusagen symptomatisch dafür, wie hoch der Preis geworden ist, authentisch in der Öffentlichkeit zu sein.
Ich verstehe das.
Und das ist auch, ich finde schon, es ist sozusagen, es sind Medien- und Journalistenfragen, aber es sind für mich auch schon so Fragen, können wir, also wenn du sagst, ne, wir sind ja irgendwie Menschen, weil wir das machen, können wir darüber reden, wie wir dann miteinander, übereinander urteilen, was die Erwartungen sind an Leute, die sich in so eine Sendung setzen, die wahnsinnig aufgeregt sind, die denen das sonst wo runterläuft, die auf ihrem Handy 15 Großeltern haben, die sagen, red nicht so schnell. Also so, das gibt's ja auch noch, die Perspektive. Aber lass uns noch einmal kurz einen Schwung zur EU-Wahl machen. Gab's in deinen Lanz-Momenten da, gab's auch so inhaltlich, gab's so einen Moment, wo du dachtest, ah, da war es mal nicht oberflächlich oder verschwimmend, wie du das beschrieben hast, sondern irgendwie, da ging es um eine Sache, von der du dachtest, ah, das war mal gut besprochen?
Ehrlich gesagt nicht. Der einzige Moment, wo ich wirklich so durchgeatmet habe, jetzt so in den letzten Wochen, war, als bei Maximilian Krah und diesen AfD-Arzen da irgendwie diese Spionage- oder Korruptionssache rauskam, weil gerade dieser Maximilian Krah, der ist wirklich gefährlich, weil der sehr gut quatschen kann. So, wenn man den jetzt einfach nur hört, so, wenn man ihn nicht sieht, wenn man ihn einfach nur hört, dann ist der jetzt auch nicht im ersten Moment unsympathisch, so, wenn man jetzt die Inhalte mal außen vor lässt. Und wenn man sich überlegt, wie weit die AfD bisher gekommen ist, ohne irgendjemand Charismatischen wirklich mal an der Spitze gehabt zu haben. Also man kann diese ganzen, die kann man ja komplett vergessen. So, und da hatte ich immer Angst vor, wenn da mal jemand quasi so ein bisschen bekannter wird, der irgendwie so ein Menschenfänger ist, sowas wie Trump oder sowas, ja. Dann, also was da noch für Potenziale freigeschaltet werden könnten im Negativen so. Und bei Krah hatte ich Angst, dass der so einer werden könnte. Und als das jetzt dem so um die Ohren geflogen ist mit dieser China-Sache und mit diesen Schmiergeldzahlungen da aus Russland, den Vorgeworfenen, da habe ich kurz durchgeatmet, weil ich dachte, das wäre sonst ein sehr viel größeres Problem geworden.
Und ich glaube, mit diesem wichtigen, danke dir, Statement,
ja,
gehen wir in eine Pause rein, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. Vielen, vielen Dank, dass ihr da seid und dann machen wir weiter.
Bis gleich, Leute.
Das war der erste Teil von unserem Europa-Spezial. An dieser Stelle haben wir im Admiralspalast eine Pause gemacht und ich hatte aber noch wahnsinnig viele Fragen dabei auf meinem kleinen Zettel. Felix übrigens auch. Und deshalb geht's gleich weiter mit dem zweiten Teil. Der ist auch schon online, den kann man jetzt schon hören. Und da wollte ich vor allem von Felix wissen, wie man eigentlich in Krisen mit Humor umgeht.
TBD ist eine Studio-Bummens-Produktion. Produktion und Redaktion: Luisa Neubauer, Kate Kubel, Patrick Czonka und Nick Heubeck. Executive Producer: Tobias Baukage und Konstantin Seidenstücker. Ton und Schnitt: Mia Becker. Musik: Jonas Hafke. Artwork: Konrad Laukert und Philipp Weiser.